Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Secondhand-Kaufhäuser von Stilbruch in Wandsbek und Altona. Täglich findet man hier 1000 Schätze für den kleinen Geldbeutel. Von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Geschenken für liebe Menschen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Ilona Lütje und die ist verantwortlich für den Genussguide der Szene Hamburg. Ahoi Ilona.
Hi Lars.
Liebe Ilona, du bist Projektleiterin für den neuen Genussguide von Szene Hamburg. Heißt das eigentlich, dass du unverschämt oft essen warst in den letzten Monaten? Oder wie viele Testesser helfen dir dabei? Und wie entsteht überhaupt so ein Restaurantführer? Also viele Fragen, die wir jetzt zu besprechen haben. Wie ist die Lage?
Also schön wäre das, wenn ich viel essen gehen könnte. Ich selber komme eigentlich selten dazu, zumal ich mittlerweile in Portugal lebe und viel von hier aus vorbereite. Die Vorbereitung für den Genussguide ist immer mega, mega lang. Wir haben normalerweise ein halbes Jahr Vorlauf. Das war in diesem Jahr natürlich aus bekannten Gründen nicht möglich. Das heißt, ich saß hier in Portugal und irgendwann war in Deutschland der Lockdown beendet und konnte direkt loslegen. Wir mussten dafür allerdings erstmal uns einen Überblick verschaffen, wer ist da, wer ist schon wieder da, wer ist noch nicht wieder da, welche Restaurants können wir testen und wer kann uns unterstützen. Insgesamt, du hast ja gerade viele, viele Fragen in eine gepackt. Insgesamt haben wir rund 70 Tester, die uns dabei zur Seite stehen und jetzt auch schon die ganze Zeit mit Messer und Gabel geschart haben und in den Startlöchern standen. Die wollten natürlich alle wieder losgehen und haben schon seit Anfang des Jahres gefragt, wann können wir wieder testen, denn eigentlich erscheinen wir im Frühling. Und jetzt ging es dann ja relativ spontan los. Also an Tag 1 sind unsere Tester losgelaufen und haben 6 Wochen weniger Zeit gehabt als normalerweise und sind dann durch unsere in der Restaurantliste aufgeführten Restaurants gelaufen und haben alles mal so richtig auf Herz und Niere geprüft.
Jetzt müssen wir erstmal da einsteigen, wo du so halb weggenuschelt hast, dass du in Portugal lebst. Du warst Chefredakteurin von der Szene Hamburg, kennst dich also in Hamburg so gut aus wie kaum jemand, hast es dann aber vorgezogen, ins schöne Wetter zu ziehen. Wann war das? Das war direkt vor Corona sozusagen, ne?
Ja, das war schon ein bisschen vor Corona. Also ich habe 4 Jahre lang die Chefredaktion der Szene Hamburg betreut, auch mit Herz und Seele und bin schweren Herzens aus Hamburg tatsächlich weggegangen, weil Hamburg eigentlich meine Heimatstadt ist und ich die Stadt auch sehr, sehr liebe. Aber ich liebe auch die Sonne sehr und ich liebe das portugiesische Volk an sich auch sehr. Und meine Kinder waren groß und deswegen habe ich gesagt, wann, wenn nicht jetzt? Ich bin noch jung genug. Also packen wir mal die Koffer und sind dann nach Portugal ausgewandert, ohne vorher das Haus gesehen zu haben, das Fleckchen Erde gesehen zu haben, irgendwas. Wir haben es einfach gewagt und haben alles gepackt und sind hierher. Aber die Verbindung zu Hamburg und auch zur Szene Hamburg ist nie abgerissen. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass unsere Verlagsleitung einfach auch auf meine Unterstützung setzt und sich immer freut, wenn ich wieder da bin. Ich komme dann regelmäßig nach Hamburg.
Das ist ja ein Vorbild für gelungenes, agiles Arbeiten sozusagen. Das heißt, du sitzt dann da unterm Zitronen- und Olivenbaum und schreibst über den Imbiss um die Ecke in Barmbek. Oder wie habe ich es mir vorzustellen?
Ja, so ungefähr ist das so. Also die meisten Restaurants und Läden kenne ich natürlich. Ich schreibe jetzt nicht über den Imbiss in Barmbek. Ich weiß genau, welchen du meinst. Mhm. Ich schreibe jetzt nicht über den Imbiss in Barmbek von Portugal aus, weil das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich kann meinen Autoren sagen, ich möchte ganz gerne, dass der Imbiss in Barmbek mal wieder getestet wird. Wer hat Lust? Und bei dem Imbiss in Barmbek ist es lustigerweise tatsächlich so, dass von 70 Testern 50 hier schreien und sagen, ich möchte das gerne machen. Und
wie wird man denn überhaupt Testesser? Kann ich mich da auch noch bewerben oder unsere Hörerinnen und Hörer?
Theoretisch, wenn du Lust hast.
Was qualifiziert denn dazu?
dich qualifiziert, du bist ein Genussmensch, weil du schreibst dann für den Genussguide. Du gehst gerne essen und du bist auch ein wenig empathisch und schaust auch mal ein wenig genauer hin, was Service angeht. Warum funktioniert der Service möglicherweise nicht so gut? Was ist gut am Essen? Wie ist das Ambiente? Unsere Autoren schreiben eigentlich in irgendeiner Weise sowieso ohnehin schon für uns. Und dann werden sie natürlich gefragt, ob sie auch Restaurants testen wollen und marschieren dann los. Wir haben aber auch ein paar Autoren, die tatsächlich nur für den Genussguide schreiben. Die werden auch regelmäßig ins Boot geholt und für die gibt es dann so eine Expertenliste, wo man wirklich dann auch schon Ahnung haben muss. Also ich könnte jetzt auch nicht über Sterne-Restaurants schreiben, ehrlich gesagt. So viel. Soweit kann ich mich schon selber beurteilen, dass ich jetzt nicht ein Sterne-Restaurant bis ins Detail auseinandernehmen könnte. Aber wir haben Autoren, die das können. Und so funktioniert das dann. Und die schreiben und ich sitze in der Zeit unter der Sonne tatsächlich und unterm Olivenbaum. Und redigiere die Texte, organisiere den Magazinbereich. Wir machen Interviews per Skype oder Zoom oder was auch immer. Da hat Corona jetzt natürlich ein bisschen geholfen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches mehr. Und ansonsten, ja, wenn dann eigentlich alle Texte da sind, dann packe ich meinen Koffer und reise nach Deutschland, nach Hamburg.
Und dann mache ich das Heft hier zusammenzustellen und zu finalisieren sozusagen. Ja, was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Gibt es besondere Trends? Ich habe ja den Eindruck, dass irgendwie, man hätte jetzt sagen können, das ist schon seit 10 Jahren so, aber ich habe das Gefühl, dass einfach immer mehr Cafés und Bäckereien irgendwie hochkommen. Also alleine hier in der Schanze gab es, glaube ich, in den letzten 6-7 Monaten mindestens, alleine im Umkreis von 200 Metern, glaube ich, sind 3 neue Coffeeshops entstanden.
Ja, Coffeeshops ist natürlich so ein Trend, der unaufhaltsam weitergeht. Bäckereien gibt es auch zum Glück immer mehr gute und bessere Bäckereien. Jetzt neueste Bäckerei wird die Bäckerei von Fabio Hebel zum Beispiel sein. Das wird grandios werden, weil das einfach, da weiß ich, da kriege ich richtig gutes Brot und nicht irgendeinen industriell gefertigten Mist. Solche Trends sind natürlich unaufhaltsam, aber was wir jetzt speziell bei dieser Produktion gemerkt haben, auch bei unseren Testern, ist, dass Corona dafür gesorgt hat, dass sich viele, viele Menschen wesentlich bewusster und gesünder ernähren wollen. Und sie sind nicht unbedingt Vegetarier oder Veganer geworden, aber essen Fleisch sehr, sehr bewusst. Und das war dieses Mal ein Problem bei unserer Restaurantliste. Wir haben ja 17 Rubriken, unter anderem Fleisch, Fisch und Veggie und Italien, Asien, was weiß ich. Und die Fleischrubrik ist in den letzten Jahren immer die Rubrik gewesen, die als erstes weg war. Und die hat dieses Mal echt ein bisschen Schimmel angesetzt, weil ganz viele plötzlich gesagt haben, oh, ich gehe gerne testen, aber ich möchte kein Fleisch essen. Und deswegen haben wir uns jetzt mal diesen ganzen Vegan-Trend auch angeguckt. Und das war wirklich, es ist super spannend und es gibt wahnsinnig viele gute neue Öffnungen in diesem Bereich. Und haben uns auch mit Ernährungswissenschaftlern darüber unterhalten, warum ist das so? Wir haben einen Bäcker befragt, gibt es eigentlich veganes Brot oder ist Brot nicht immer vegan? Jetzt, wo du gerade Bäcker sagst. Also das sind schon tolle Sachen, die dabei rausgekommen sind. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb dieser Vegan-Hype nochmal richtig Anschub bekommen hat jetzt in den letzten 1,5 Jahren.
Ist es denn trotzdem immer noch so, dass die Trends immer noch so in der Innenstadt passieren und sich entwickeln? Also immer noch St. Pauli, Schanze, so der Hotspot ist für so neue Trends? Oder finde ich auch schon ein veganes Restaurant in Bramfeld beispielsweise?
Du findest mittlerweile, also es gab ja in diesem Jahr wahnsinnig viele neue Öffnungen. Wir haben allein in dieser Ausgabe jetzt über 40 neue Öffnungen, die wir ein bisschen näher vorstellen. Und es ist nicht eine neue Öffnung dabei, die nicht irgendwas Veganes auf der Karte hat. Und ganz, ganz viele Restaurants, Cafés, was weiß ich, sind tatsächlich auch von Natur aus vegan, ohne das so rauszukehren. Zum Beispiel die Weidenkantine ist ein, da kriegst du veganes und vegetarisches Essen, ohne dass sie sagen, dass sie vegan und vegetarisch sind, weil man das gar nicht mehr so, dieses Aushängeschild eigentlich nicht mehr so braucht. Und du bekommst das wirklich in der ganzen Stadt. Natürlich gibt es Hotspots, Winterhude, Eimsbüttel ist der Klassiker für veganes Essen. Aber du kannst eigentlich wirklich mittlerweile überall in der Stadt vegan essen gehen.
Gibt es auch einen Trend in Richtung Länderspezialitäten? Also da habe ich ja zum Beispiel den Eindruck, auch das natürlich ein ganz alter Trend, aber dass unglaublich viele Vietnamesen sich hier gerade mit nicht nur über den Streetfood, sondern auch über vegane Küche irgendwie hier spezialisieren.
Absolut. Also asiatisches Essen ist einfach für Veganer schon immer super gewesen, um mit der ganzen Familie essen zu gehen. Also mein Sohn ist Vegetarier, wenn wir oder Veganer, wenn wir essen gehen, gehen wir immer zum Asiaten, weil wir wissen, da findet jeder was. Das ist einfach von Natur aus schon erstmal eine vegane Küche, bevor dann das ganze Fleisch reinkommt. Und es ist tatsächlich so, es gibt wahnsinnig viele asiatische Restaurants, die überall aufpoppen. Aus unterschiedlichen Ecken. Also es ist dann auch japanische Bistro-Küche. Da gibt es dann Bowls, so wie die hawaiianischen Bowls, nur in warm. Also wir haben so viele tolle Sachen, was aus dieser asiatischen Richtung kommt. Und ganz klar, es gibt natürlich auch zwei verschiedene Restaurants, die mittlerweile mehrere Zweigstellen in der Stadt aufgemacht haben. Nur mit veganer Küche, ne?
Gibt es denn Trends, die jetzt eigentlich wieder eher so verblassen? Also man hat ja den Eindruck, dass also Burger tatsächlich jetzt mittlerweile schon fast ein Klassiker ist und jedes Restaurant mittlerweile Burger hat, wenn auch in unterschiedlichen Varianten und eben auch nicht nur in der Fleischvariante. Aber gibt es trotzdem so Sachen, die du erkennst, wo du sagst, na, das wird sich nicht mehr lange halten, das wird nicht mehr lange gut gehen? Außer also dem Fleischtrend natürlich.
Das stimmt. Gefühlt habe ich das tatsächlich mit diesen Poke Bowls, die eine Zeit lang wirklich ununterbrochen aus der Erde geschossen sind. Dieser Trend oder dieser Hype um diese Poke Bowls hat ein bisschen abgenommen. Aber ansonsten, Burger laufen immer noch. Ich kenne niemanden, der sagt, ich möchte auf Burger verzichten. Und jeder Burgerladen, jeder gute Burgerladen hat mittlerweile auch vegane Varianten im Programm. Also man kann auch da mit Freunden hingehen, die kein Fleisch mögen. Dieser Trend wird nie abebben. Aber ansonsten, also hält sich alles wunderbar. Die klassische gut bürgerliche Küche, die ist nicht mehr so gut bürgerlich, wie man sich die noch so aus Omas Zeiten vorstellt. Deswegen heißt sie bei uns auch nicht mehr gut bürgerlich, sondern Heimatküche, weil die einfach die klassische gut bürgerliche Küche heute ist regional und saisonal und macht so tolle moderne Sachen und so kreativ, dass man das eigentlich nicht mehr als gut bürgerlich bezeichnen kann. Das ist natürlich auch ein großer Trend, der irgendwie sich immer steigert. Die geht schon sehr in die Gourmet-Richtung mittlerweile und satt wird man trotzdem.
Jetzt sind wir zum Ende hin, kommen wir immer zu unserer Top 3. Nur haben wir die ganze Zeit über das Futtern gesprochen und da bleiben wir jetzt auch bei. Ich würde dir natürlich quasi als Neuportugiesin von dir gerne wissen, was sind denn die besten Portugiesen hier in Hamburg, zumindest im Essen- und Trinkenbereich? Was wäre denn deine Platz 3, dein Platz 3?
Oh, da triffst du mich natürlich echt auf den falschen Fuß, weil ich kenne hier die portugiesische Küche aus dem Alentejo und die ist ja wirklich richtig klassisch. Da tue ich mich immer schwer, wenn ich nach Hamburg komme, portugiesisch zu essen. Na,
das ist ja auch klar, dass du dann nicht hierher kommst, um wieder portugiesisch zu essen.
Eben, sondern dann gehe ich lieber zum Asiaten. Also, ja.
Aber trotzdem hast du ja eine Einschätzung, denke ich. Was ist denn Platz 3 bei dir?
Also Platz 3 wäre für mich auf jeden Fall ganz bei dir um die Ecke. In der Schanze gibt es ein tolles portugiesisches Restaurant, das La Sepia. Die sind letztes Jahr bei uns auch Hanseperle geworden. Also Hanseperle sind immer die es nicht ganz zum Testsieger schaffen, aber so etwas Besonderes sind, dass wir sie unseren Lesern explizit nochmal empfehlen möchten. Das wäre
unbedingt
auf jeden Fall
schöner
mein Platz
Tipp für
3.
Meeresfrüchte und so weiter. Ne?
Absolut.
Okay, Platz 2.
Platz 2 ist eigentlich mein Klassiker, da gehe ich tatsächlich jedes Mal hin. Das ist die Tasquinha Galego am Baumwall ist es, glaube ich, unter der U-Bahn-Brücke. Ein alter Turm, der sehr verwunschen ist von innen mit so richtigen Steinwänden und einem ganz tollen portugiesischen Wirt. Und wenn du da hingehst, fühlst du dich auch tatsächlich wie in Portugal. Also auch von der Art.
Ich habe mich immer gefragt, was in diesem Turm los ist. Jetzt werde ich den Mut haben, da auch mal reinzuspazieren.
Wirklich, ein toller Portugiese. Und übrigens in diesem Jahr unsere Hanseperle.
Ja. So, und Platz 1?
Platz 1 ist eigentlich, glaube ich, tatsächlich für alle der Klassiker in Hamburg. Das ist das Transmontana in der Schanze. Wer gut portugiesisch frühstücken will, geht zum Beispiel dahin.
Quasi der der Erfinder des Galao-Strichs, wie man ihn ja auch nennt, oder Latte Macchiato-Strichs. Ja, ja, genau in der Mitte der Schulterblatt sozusagen.
Ganz genau.
Liebe Ilona, ich wünsche dir natürlich allzeit gutes Wetter und ich glaube, dafür musst du nicht so viel tun und vor allen Dingen weiterhin so viel Freude und Spaß, uns Hamburgerinnen und Hamburger zu gutem und besseren Essen zu verführen. Vielen, vielen Dank.
Ahoi. Das tue ich sehr, sehr gerne und wer mehr wissen will, kann auch gerne online gucken. Unser Genussguide wird auch online begleitet von genussguide-hamburg.com und da findet man wirklich alle Restaurants auch nochmal als Empfehlung für unterwegs und auf die Schnelle. Und
das war
doch nochmal
eine tolle
Wiedersehen.
Werbung für dein Produkt. Genau. Bis dann. Ahoi.
Alles klar. Danke. Ahoi.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.